Heute schauen wir mal auf das Buch Richter. Das Buch Richter ist ein spannendes Buch, wo auch einige interessante Personen beschrieben sind. Und weil es so viele sind, bleibt es sicherlich auch nicht die einzige Predigt zum Buch der Richter. Also die Zeit der Richter war ja eine spannende Zeit in Israel. Eigentlich besondere Geschichten und besondere Personen, die in besonderer Zeit, kann man sagen, Gottes Geschichte schreiben. Wenn man uns mal fragt, ja, was war denn das für eine Zeit, die Zeit der Richter, dann müssen wir ein bisschen zurückgehen und sagen, also irgendwann waren die Israeliten in Ägypten und dann haben wir gesagt, jetzt dürft ihr raus. Und dann waren sie 40 Jahre lang unterwegs, vornehmlich durch die Wüste und kamen dann ins verheißene Land. Und dann hätte man ja denken können, Mensch, jetzt sind sie endlich da nach 40 Jahren. Das wird doch sicher irgendwie eine Art Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, der sie ins Land brachte. Das war am Anfang natürlich schon noch so. Vor allem als der Josua noch da war und diese Eroberungen im Land zurückführte. Aber wo der Josua weg war, da hat so ein bisschen die einheitliche Führung gefehlt. Und dann, wie es manchmal so geht in der menschlichen Natur, sind auch diese Israeliten, diese Juden damals, so zunehmend ihrem eigenen Egoismus zum Opfer gefallen. Das heißt, sie tun einfach, so was sie Lust haben, völlig egal, ob das Gott gefällt oder nicht. Und man will einfach das Leben sozusagen mit allen Sinnen genießen. Das ging dann hin, bis man gesagt hat, die hiesigen Götter von den Völkern, die ja sonst auch da gewohnt haben, da gibt's immer so sexuell ausschweifende Opferfeste, da gehen wir doch auch gern hin, das passt doch gerade so in unser Konzept. Also pointiert könnte man sagen, Genuss statt Moral, Wohlstand statt sittlicher Werte, das waren so die Ziele und das Ganze ohne schlechtes Gewissen. Gott hat es dann naturgemäß etwas anders bewertet, hat gesagt, nein, das ist eben nicht egal. Und hat sich dann so langsam immer wieder vom Volk zurückgezogen. Und dieser Rückzug hatte zur Folge, dass die Feinde Israels wieder erstarkt sind. Und die haben gesagt, naja, früher haben die Juden uns das Land weggenommen. Jetzt schauen wir mal, was wir wieder zurückholen können. Und haben dann bis tief hinein ins eigentlich frische eroberte Land Israel wieder versucht, Gegenangriffe zu starten. Und wie gesagt, sich zu verteidigen war nicht so leicht, weil seit der Josua gestorben war, gab es keine ganze Leitung mehr für alle Stämme, sondern mehr so kleine Einheiten, Dorf, Region, im besten Fall der Stamm. Und wie es halt auch menschlich ist, wenn die Not dann zu groß wird, dann sagt man, jetzt bräuchte man Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und dann haben sie wieder gebetet und sich im Richterbuch immer so eine Wellenbewegung. Aber es war schön in dem Kommentar, den da irgendeiner geschrieben hat, zu lesen, zu sagen, es ist aber auch Gottes Erbarmen, dass er dann hört. Man könnte ja sagen, ja Leute, jetzt macht immer, was er wollt und wenn es ein Problem gibt, dann bin ich wieder recht. Ne? Nee, so nicht, sondern sagt, also wenn ihr euch wieder mir zuwendet, dann wende ich mich auch euch wieder zu. Dann wurde ja in aller Regel eine Person berufen, die dann entweder allein oder mit einem kleinen oder größeren Heer irgendwie den entscheidenden Sieg dann wieder erringen konnte. Und dann gab es in Israel wieder Frieden, dann hat es meistens geheißen, 40 Jahre lang war dann wieder Ruhe. Also ehrlicherweise sind die Geschichten aus dem Richterbuch ja eher für große Bildzeitungsüberschriften geeignet. Also da gibt es ja Sachen, auch heute. Das wären echt Bildzeitungsgeschichten. Und trotzdem können wir aus dem Richterbuch auch bis heute etwas lernen, auch wenn das Handeln Gottes sich heute vielfach anders gestaltet wie damals. So, und heute steigen wir mit einer besonderen Person ein, Deborah. Schön, dass Deborah da ist, dann hört sie zu ihrem Namen hier die Geschichte, die ihr sicher gut bekannt ist. Also die Deborah, eine Richterin, eine besondere Frau im Buch der Richter, aber auch im ganzen Alten Testament. Und da der Text jetzt da im Richterbuch im Stück ziemlich lange ist, schauen wir einfach das immer auf kleinere Abschnitte an. Also die Deborah, kann man sagen, sie war nahe bei Gott und engagiert bei der Sache. Ne? Nahe bei Gott, engagiert bei der Sache. Das ist, sagen wir mal, so in einem Satz, wie ich sie beschreiben würde. Und es fängt dann damit an in Richter 4, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera. Muss man sich jetzt nicht alles merken, was da als Fachworte steht. Aber wir schauen einfach mal unter der Überschrift, wo stehe ich in Bezug auf Gott hin. Also immer wieder hatte ein Richter Erfolg, dann gab es Ruhe. Wie gesagt, da ist von einem Ehud die Rede. Wer die Geschichte mal nachlesen will, auch sehr spannend. Und als er tot war, dann, sage ich mal, verlottert die Sache wieder ein bisschen. Ne? Und das war ja sicher kein plötzlicher Sinneswandel, wo man sagt, ah, solange der Ehud lebt, dann lebt er noch mit Gott. Und dann hört man, ja, jetzt ist der Ehud gestorben, dann lebt er ab heute ohne Gott. Also so läuft es ja normalerweise nicht. Ne? Das ist ja so eine langsame Entwicklung. Früher sprach man da von so einer Salamitaktik, immer wieder so ein Scheibchen geht's abwärts. Ne? Also irgendwie kommt da, nachdem man sich lang genug wieder ein bisschen eingelebt hat, das ist euch vielleicht in kleineren Zusammenhängen auch schon so gegangen. Also ich weiß noch, als ich also meinen ersten Autounfall hatte, da dachte ich, jetzt bin ich immer dankbar, wenn ich gesund ankomme und ich bete immer, bevor ich losfahre und so. Ne? Da war ich ganz überzeugt davon. Jetzt im Laufe der Jahre hat sich's wieder ein bisschen verloren. So von Strecken von hier nach Pool bin ich jetzt nicht so furchtbar dankbar. Da gehe ich davon aus, dass es klappt. Jetzt, wenn man längere Strecken hat, da ist man dann schon dankbar, ne, wenn man dann wieder gesund hier ankommt. Aber man merkt so, ja, die Absicht, die man hatte, auch bei den Israeliten, die lassen dann einfach wieder ein bisschen nach. Und im Grunde liegt da eine Mahnung für uns alle drin, nämlich so eine Mahnung zu sagen, wie entwickelt sich denn mein geistliches Leben? Und zwar jetzt nicht, wenn ich sage, ja, letzten Dienstag und heute, das ist eigentlich jetzt vergleichbar. Ja? Sondern wenn man sagt, wir nehmen jetzt mal längere Zeiträume und schauen mal, Mensch, ja, vor Monaten vielleicht oder vielleicht auch ein paar Jahre, dass man sich einfach mal fragt, bin ich jetzt da eher näher bei Gott oder ihm sogar näher gekommen? Nehme ich mir die Zeit für Gott? Das sind ja oft die üblichen Schlagworte, wo man sagt, ja, Bibel lesen oder Gebet oder Gottesdienst, Kleingruppe oder vielleicht auch in der Mitarbeit. Also bin ich in dem Herzen Gott zugewandt? Oder, das wäre dann so die andere Seite, da man sagt, na ja, also wenn ich so mal das anschaue, die letzten Monate oder vielleicht, das weiß ich, ein paar Jahre, wenn man sagt, na ja, wenn ich so ehrlich bin, ist auch so ein bisschen rückwärts gegangen. Ich habe mich eher von Gott distanziert. Der Gottesdienst ist zwar schon noch ein fester Termin, aber persönlich nehme ich mir eigentlich nicht mehr so viel Zeit, wie ich damals vielleicht mir genommen habe. Weder beim Bibellesen noch beim Gebet oder man sagt, ha, bei der Mitarbeit möglicherweise bin ich eigentlich auch nicht mehr so engagiert. Ich lebe mein Leben einfach so gut ich kann, aber Gott spielt da eigentlich keine so ganz große Rolle mehr. Es ist ja gut, dass wir nicht mehr zur Zeit der Richter leben. Also wir müssen jetzt nicht mit drakonischen irgendwelchen Strafen rechnen. Jesus sei Dank, muss man da sagen. Aber Gott wünscht ja trotzdem zu sagen, dass wir nahe bei ihm sind. Und zwar nicht, weil er sich dann freut, das wahrscheinlich auch, aber zu sagen, ist auch für uns das Beste. Ne? Ist auch für uns das Beste. Also eine Ermutigung, einfach zu sagen, das eigene geistige Leben im Blick zu halten. Wie gesagt, in kurzen Abschnitten merkt man ja die Unterschiede oft nicht, aber wenn man es länger beobachtet, zu sagen, wie sieht's denn aus? Ist da so eine ähnliche Entwicklung wie beim Volk Israel festzustellen? Oder sagt man, nee, Gott sei Dank, mein geistiges Leben ist relativ stabil. Kleine Schwankungen gibt's immer, da braucht man jetzt keine Panik zu kriegen. Aber insgesamt ist es stabil und ich lebe gern mit zugewandtem Herzen mit Gott. Und dann heißt er hier, eine interessante Formulierung, die es in der Bibel, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt nochmal gibt, und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins. Also da klingt nicht gut. Ne? Klingt nicht gut. Es ist interessant, dass man zur Zeit von Josua auch schon von einem Jabin liest, aber der Jabin kann es nicht sein, das ist jetzt circa 100 Jahre später, aber ein neuer Jabin sagt, vielleicht können wir das, was der alte Jabin verloren hat, wieder erobern. Und der General, der Sisera, der soll das Heer anführen und wenn es geht, dann auch den Sieg erobern, den Sieg einfahren sozusagen. Und jetzt, und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte, dieser Feldhauptmann, der General, 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Klingt jetzt nicht gerade gut. Ne? 20 Jahre Unterdrückung, 900 Wagen, also das würde man jetzt sagen, so Panzer. Ne? Also der hatte die sozusagen in dieser Gegend, also nicht im ganzen Land, aber in dieser Gegend, zwei Stämme waren da hauptsächlich betroffen, Naphtali und Zebulun, waren der Unterdrückung ausgeliefert. Und ja, ich ermutige sie beten. Und wir werden gleich sehen, Gott greift ein. Und jetzt habe ich gerade gesagt, naja, wenn man das eigene geistige Leben beobachtet, können wir sagen, ja, mein Gebetsleben ist eigentlich auch so ein Notfallgebetsleben. Also immer wenn es einen Notfall gibt, dann bete ich. Ja? Also, wie gesagt, menschlich würde man sagen, das ermüdet er irgendwann. Also wenn jemand nur mich anruft, wenn er ein Problem hat, sage ich, ach, der ist wieder, wahrscheinlich hat er wieder ein Problem. Ja? Und dann lässt er manchmal auch die Motivation zur Lösungshilfe nach. Jetzt bei Gott ist das Gott sei Dank anders, damals und auch heute. Also selbst wenn man sagt, ach, mein Gebetsleben, also dass es besser sein könnte, ist bei uns alles so, aber man sagt, es könnte wirklich besser sein. Sobald wir uns Gott wieder zuwenden, ist er jederzeit bereit, sich auch uns wieder zuzuwenden. Also das finde ich echt toll. Also da gibt es jetzt keine Wartefrist, wo man sagt, also auf Bewährung, Jörg, ne? Auf Bewährung. Ne? Nein, gibt's nicht. Gott wendet sich zu genau uns heute wie damals. Und jetzt kommt also die Deborah. Und da heißt es, zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme, Deborah zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim, und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. So, sich diese Übersetzung hat das Haar weggelassen, aber ist bei Ruth genau das Gleiche. Da irgendwie, ich weiß nicht, warum die Haas immer dann weglassen. Also die Deborah, eine Richterin, und jetzt kommt es ja zu einer Doppelung des Wortes. Also die war wirklich Juristin sozusagen. Ne? Richterin, eine Juristin. Also es gab ja zu jeder Zeit immer Rechtsfragen. Und es ist schon auffällig, dass es jetzt eine Frau hier ist. Das war sicher eher selten. Aber das Gesetzbuch war das Buch Mose, und dann konnte sie also auch Recht sprechen. Und andererseits im Buch der Richter gibt es ja Leute, die Gottes Gericht umsetzen. Und interessanterweise sind es 12 Personen, aus jedem Stamm einer. Also von den 12 Stämmen Israels wurde jeweils einer berufen, und das ganze Buch ist sozusagen dann vollzählig mit diesen 12 Personen, das ganze Volk vollzählig umrissen. Die Deborah ist also nun am Ende beides. Sie ist eine sozusagen eine Richterin der Justiz und gleichzeitig eine, die auch von Gott gerufen wird, um sozusagen dem göttlichen Recht jetzt voll zur Durchführung zu verhelfen. Und gleichzeitig, das ist natürlich ganz auffällig, ist sie eine Prophetin, also eine Frau, die in der Zeit, wo viele gesagt haben, ach Gott, ist nicht ganz so wichtig, gesagt haben, und ich bleibe ganz nah bei Gott. Mit Prophetin oder dem Wort Prophet verbindet man ja auch die Vorstellung, man ist mit dem Ohr nah bei Gott und hört gut, was er zu sagen hat. Und so war es auch dann bei der Deborah. Sie hört, was Gott zu sagen hat. Also wie gesagt, eine wirklich auffällige Kombination und eine besondere Frau hier in der Bibel. Auffällig, wie gesagt, ihr Herz ist Gott zugewandt. Das ist das Allererste. Wir wissen ja gar nicht genau, was sie bis dahin alles jetzt gemacht hat. Aber das Entscheidende ist, ihr Herz ist Gott zugewandt. Deshalb kann sie auch für Gott etwas tun. Und gleichzeitig ist sie eine Frau, die ihre Begabungen einbringt. Also ich weiß nicht, also ganz genau, wie jetzt der kulturelle Stand der Frau damals war, aber er wurde der Begabung unterdrückt. Also ich glaube, wenig Frauen hatten den Mut zu sagen, ich will Richterin werden, damals. Also heute gibt es so einige, das ist ja gut. Aber damals, oder dass man überhaupt irgendwas besonders kann, ich glaube, da war wahrscheinlich das Rollendenken sehr stark, zu sagen, ja, also die Frau ist eben zu Hause für die Wohnung, das Zelt, die Familie, was weiß ich, da zuständig. Aber bei der Deborah kann man lernen, und auch sehen zu sagen, ja, es ist gut, auch damals in der Bibel schon, auch wenn es jetzt kein allgemeines Beispiel für ganz viele war, aber es gibt das Beispiel schon, Begabungen einzubringen. Und jetzt wäre dann die Frage, ja, was für Begabungen schlummern denn vielleicht im einen oder anderen noch? Jetzt natürlich vom Altersdurchschnitt her würden die meisten sagen, ach, die meisten Begabungen sind jetzt schon draußen, und was noch nicht draußen ist, ist vielleicht auch nicht drin. Aber es gibt ja ein paar, die noch ein bisschen mehr vom Leben vor sich haben. Da kann man ja schon fragen, was für Gaben sind noch da? Vielleicht eine kreative Gabe, wo man sagt, na, das könnte ja auch andere erfreuen. Also im Urlaub waren so 3 Tage Regen, dann macht man ja irgendwie, versuchen wir ein Programm zu machen, machen wir also in so ein Museum für moderne Kunst. Das klingt auch ungefähr so, wie es war. Also wo ja manchmal die ehrliche Frage ist, dass man sagt, andere können doch wahrscheinlich, das ist jetzt nicht nur eine subjektive Empfindung, besser malen, aber die werden nirgends ausgestellt. Ne? Also gut, vielleicht gibt es Begabungen, die bloß noch nicht so richtig entdeckt sind. Ne? Also bei uns können wir ein paar Bilder ausstellen, wenn jemand was hat. Wir bieten Raum, auch für unentdeckte Künstler. So, oder Musiker. Also ich bin ja echt super dankbar, dass die Christine bei uns jetzt ja mitsingt. Gar nicht gewusst, dass da auch was noch schlummert, was wir noch nicht wussten. Ne? Ich jetzt vielleicht nicht gerade ein Konzertsaal hier, aber doch eine Begabung, die zutage getreten ist. Vielleicht kann aber jemand auch noch was Größeres erreichen. Oder vielleicht hat jemand berufliche Begabung, wo man sagt, ja, warum denn nicht die auch einsetzen? Da gibt es natürlich dann manchmal die Frage, ja, dann gibt es eine nächste Position, die braucht vielleicht auch mehr Energie, mehr Zeit. Wir haben und hatten ja auch schon Leute, die Spitzenpositionen in ihren Firmen begleitet haben. Das hat natürlich auch Begleitumstände, aber gleichzeitig auch gut, wenn Christen auch in Spitzenpositionen sind. Ne? Also, weil die haben dann doch einen gewissen Einfluss auf ihren Bereich. Und da ist schon auch gut, wenn auch in Spitzenpositionen sozusagen auch noch ein paar Christen zu finden sind und nicht bloß andere. Oder vielleicht hat jemand eine seelsorgerliche Begabung. Und da gibt's ja vielleicht den Gedanken, da könnte man ja auch eine Ausbildung machen. Und da gibt's ja so viele verschiedene Möglichkeiten, in welchem Umfang man eine Ausbildung macht. Ne? Also, da muss ja nicht jeder am Ende dann Doktor Psychologie sein. Aber es könnte so sein. Aber es gibt ganz viele Abstufungen, wo man sagt, warum denn nicht? Also die Deborah regt auf jeden Fall zu der Frage an, wo sind Begabungen, die da sind, aber nicht, wie soll ich sagen, gerade nicht gefördert werden. Ne? Also wäre doch schön. Gilt natürlich auch für Männer, nicht, dass jemand glaubt, das sei was für Frauen jetzt. Gell? Also, sieh nahe bei Gott und dann engagiert bei der Sache. Sie übernimmt dann auch eine geistliche Verantwortung. Ich denke, sie hört seine Stimme, Gottes Stimme, und kann dann dem Barak, das war so der lokale jüdische Anführer in der Gegend, sagen, warum tust du denn nicht, was Gott von dir will? Na, sie sagt dann, und sie sandte hin und rief Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh hinauf auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulonitern? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht gehen. Sie sprach, ich will mit dir gehen, aber der Ruhm wird nicht dir zufallen auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. So machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und zog mit ihm hinauf noch 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Also jetzt wird es spannend. Ne? Eine Szene, die sich bis heute millionenfach auf der Welt wiederholt. Die Frau sagt zum Mann, warum tust du nicht endlich was? Ja? Also ganz viele Männer tun nur deshalb was, weil ihre Frau was gesagt hat. Und dann sieht es immer so aus, wie tatkräftig die Männer wären. Also, ne, aber wir wissen es ja alle, also deshalb, das ist im Alten Testament so gewesen. Also warum tust du es denn nicht? Und ich finde schön, wie die Deborah hier die Verantwortung übernimmt. Einerseits spricht sie die Dinge an der richtigen Stelle. Das ist ja immer schon mal viel wert. Also gestern war ich beim Fußball, Ulm gegen Dings Lübeck, ja. 3-0, ja. Und hinter mir, da saß ein Bundestrainer. Also zumindest wusste er alles besser. Ne? Gut, mit dem muss man im Stadion rechnen, aber man sagt, also jetzt das seinem Nebenmann zu erzählen und ich höre es auch noch mit, das war es, also eigentlich hätte man sagen sollen, du sollst dich jetzt mal beim SSV Ulm melden, du weißt es ja ziemlich gut, oder vielleicht am besten gleich beim DFB. Ne? Also, die haben eh gerade eine Krise, komm. Also es muss an die richtige Stelle kommen, nicht bloß irgendwie irgendwo erwähnt werden, dass der Barak wieder die Pfeife da nichts macht und so. Nee, sie geht direkt zum Barak, sagt, also pass auf, da sollte was passieren. Und das Zweite, sich auch bereit, Mitverantwortung zu übernehmen. Wobei ich immer an dieser Stelle gleich unterstreiche, wenn man natürlich immer sagt, einer hat einen Verbesserungsvorschlag, dann sagt man, da könntest du es ja gleich machen. Dann sagt man, ich schlage lieber nichts mehr vor. Dann wirkt man aber auch die guten Vorschläge ab. Ja? Also deshalb, man darf gute Vorschläge machen. GLK ist immer offen. Und wir überlegen dann auch, ob es geht oder nicht. Aber also wie gesagt, es soll nicht so sein, aber sagt, der hat einen Vorschlag, dann mach's doch gleich selber. Das bremst. Aber die Deborah ist jetzt hier bereit zu sagen, okay, dann komme ich mit. Aber sei dir klar, Barak, der Ruhm wird dann anderen gelten, aber ich bin dabei. Und ich habe das Gefühl, dass der Barak auch dachte, irgendwie die Deborah verkörpert auch in gewisser Weise Gottes Gegenwart oder dass er dann auch dabei ist. Das war ihm schon klar. Wenn Gott nicht dabei ist, wird es wohl nicht klappen. Und es sind dann am Ende tatsächlich so 10.000 jüdische Männer von diesen zwei betroffenen Stämmen, Zebulun und Naphtali, von denen man sonst eigentlich ganz wenig hört, ziehen in den Kampf, in einen Kampf, wo der Sieg schon vorhergesagt ist. Und das ist ja eigentlich auch mal was Gutes. Aber was Gutes. Und sie sind dann auf diesem Berg Tabor, in der Ebene, steht der General da mit seinen 900 Streitwagen. Und das Kommando von der Deborah hin, ich fasse das ein bisschen zusammen, ziehen die Juden dann vom Berg ins Tal hinunter und interessanterweise noch bevor die da unsinnige Schlacht schon geschlagen. Man weiß jetzt nicht ganz genau warum, es gibt noch das Loblied der Deborah, das gucken wir aber heute nicht an, und da ist von Regen die Rede. Es könnte also sein, dass man sagt, Gott hat einen Regen geschenkt, da unten war der Bach und das Land war sowieso sumpfig, ist noch matschiger geworden, die stecken mit ihren Wagen fest und es bricht eine Panik aus und die laufen in alle Richtungen und damit ist die Schlacht praktisch geschlagen, bevor es ernsthaft zu Toten und Verletzten kommt. Beim Buch der Richter sehen wir auch, Gott hat einmalige Lösungen. Das ist ja nicht die allerletzte. Einmalige Lösungen. Jetzt ist mir immer so eine Frau in Erinnerung, die war irgendwie so ein Fan vom Buch Richter. Und ihre Vorstellung war immer, dass doch alles, was im Buch Richter passiert, bei ihr im Leben auch passieren könnte. Also so, ne? Also beim Gideon und so, ne, mit dem Vlies und so, alles. Aber ich immer dachte, das ist unrealistisch. Also das war über Jahrhunderte verteilt. Bei Einzelnen, ne? Jetzt zu sagen, jetzt möchte ich alles in meinem Leben auch haben, hielt ich immer für schwierig. Aber, naja, gut, die Frau war halt euphorisch. Gott hat einmalige Lösungen. Und diesen Vorschlag hat Gott auch niemand gemacht, dass es so ausgeht, wie es ausgehen wird. Wir werden gleich sehen, wie es mit dem Sisera ausgeht. Das hätte sich wahrscheinlich auch niemand getraut, das vorzuschlagen. Aber was ich für uns davon lernen möchte, ich brauche Gott keine Vorschläge zu machen. Also ich mache Gott übrigens manchmal Vorschläge. Bete auch und sage, Herr, du siehst doch und du könntest doch. Und also, na, was er alles könnte. Ja. Der Text hat mich wieder ermutigt zu sagen, Gott braucht meine Lösungsvorschläge gar nicht. Also er weiß es ja sowieso schon. Und er hat auch noch viel bessere Lösungen im Hinterkopf. Und selbst wenn ich ihm keinen Vorschlag mache, wird seine Lösung deutlich besser wie das, was ich wahrscheinlich vorschlage. Klar habe ich manchmal Wünsche, aber ich brauche Gott die Lösung nicht vorschlagen. Er hat hier für die Lösung gesorgt, noch bevor es zum Kampf kam. Und auch mit dem Sisera geht es nicht gut aus. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn Jabin, der König von Hasor und das Haus Hebers des Keniters, lebten miteinander im Frieden. Jael aber ging hinaus, Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt, sie deckte ihm mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir noch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in den Eingang des Zeltes und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich, niemand. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihn den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet, in einen tiefen Schlaf gesunken, so starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So, die Kunststelle ist dann ganz freundlich so da. Also ist hier der Schluss, also wirklich dramatisch, ne? Der kommt da zu der Jael und denkt, das ist doch eine befreundete Familie, die sollen mich verstecken. Er ist müde, erschöpft, schläft dann ein. Gibt noch eine kleine Anweisung, wenn jemand fragt, ob er da ist, soll man sagen, niemand. Okay, auch ein Plan. Und dann gibt es ein paar spannende Fragen, die ich alle nicht beantworten kann. Also wie kommt die Jael drauf, das jetzt zu machen? Ja, also irgendwie stelle ich mir vor, dass Gott da auch eine klare Anweisung gab und das nicht bloß ein Eigenantrieb war. Natürlich irgendwie eine praktische Lösung, aber doch ungewöhnlich. Und am Schluss also kommt der Barak vorbei und findet den General hier tot. Also das ist die Lösung. Wie gesagt, also im neutestamentlichen Geschichten sind dann doch nochmal anders strukturiert. Aber das war jetzt die Lösung. Deshalb sage ich, Gott hat irgendwelche Lösungen, auf die wir manchmal gar nicht kommen würden oder sagen, ab das jetzt. Aber es ist dann auch Gottes Sache, wie er die Sache löst. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Lob, wem Lob gebührt. Ah ja, noch einmal zurück. Lob, wem Lob gebührt. Die Deborah hat anschließend noch das sogenannte Siegeslied. Ein Loblied, sehr selten in der Bibel, nicht einmalig, aber selten, dass jemand außerhalb der Psalmen nochmal so ein Loblied schreibt. Und ich dachte, ja, genau, vergesse ich manchmal auch. Und dann hat's geklappt. Und dann hat man also seine Not gehabt. Und dann hat man gebetet. Und dann hat Gott eingegriffen. Und dann hat man sich gefreut. Ja, und dann hört's auf. Ja, schon mal schön, wenn man sich freut. Aber, und dann Gott noch zu loben. Zu sagen, ja Herr, du hast jetzt zum Guten hinausgeführt. Und auch da gibt's dann wieder eine Friedenszeit anschließend. Also, das gehört dann eben bei der Deborah auch zusammen. Sie lobt Gott, ja. Sie hat ihr Herz nah bei Gott. Setzt ihre Gaben ein. Übernimmt auch geistliche Verantwortung. Und ist bereit, sich selbst aktiv einzubringen. Also die Deborah ist hier wirklich eine sehr positiv ermutigende Person, von der wir wirklich was lernen können, auch wenn die Geschichte, in der sie auftritt, ungewöhnlich ist, sind doch, dass sie Dinge, die wir, wie gesagt, von ihr lernen können. Ich bete noch. Ja, danke, lieber Jesus. Dass auch diese Geschichte von der Deborah überliefert ist, überhaupt die Geschichten aus dem Buch der Richter, sind doch irgendwie Geschichten, wo man sagt, naja, ob die noch so passen. Ja, sie sind uns fremd und es hat damit zu tun, dass ja seit Jesus einfach auch andere Maßstäbe in unser Leben eingepflanzt sind, er auch selber anders gelebt hat. Aber es ist auch schön, auch aus diesen alttestamentlichen Geschichten lernen zu können, dass du Lösungen hast, wo wir keine sehen, dass du manchmal ganz andere Lösungen hast, wie die, an die wir denken, und dass du es zum Guten hinausführst. Und dass auch im Alten Testament einfach Menschen hier ganz vorbildlich leben, mit dir leben. Und das ist auch eine Ermutigung für uns, ist zu sagen, ja, ein Leben nahe bei dir, mit einem Herz, das dir geöffnet ist, ist gut. Na, wenn jemand einfach aktiv wird, Dinge einbringt, anspricht, selber mitmacht und einfach ja auch dazu beiträgt, dass dein Reich gebaut wird und dass es vorangeht. Und es ist auch gut zu sehen, dass letzten Endes doch du der bist, der Menschen bewegt, beruft, begabt, ja, und dass dann auch ihr Einsatz eben durch dich zum Guten wird. Ja, Vater, du siehst auch, was unsere Herausforderungen so sind. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir auch da etwas lernen können. Ja, dass wir unsere Anliegen vor dich bringen dürfen, jeder Einzelne persönlich. Dass du auch für jeden Einzelnen eine Lösung hast. es zum Guten führen kannst. Und da danke ich dir und ich danke dir auch, dass wir dich dafür loben dürfen. Im Gebet, aber auch im Lied. Ich danke dir auch für das, was wir heute schon gesungen haben. Und ich bitte dich einfach, dass du mit uns auch in die neue Woche gehst, in die Herausforderungen, die es da gibt. Und ich danke dir, dass du da dabei bist.